EMF und Elektrosmog, ein relativ, glaube ich, kontroverses Thema, was auch sehr stark in die Aluhut-Ecke abgestellt oder abgestempelt wird.
Das ist halt wahrscheinlich einfach die Dosis des Gift. Und wo jetzt aber diese Schwelle ist, ist noch nicht so leicht, glaube ich, zu bestimmen.
Das wahrscheinlich kontroverseste Thema ist Krebs. Handystrahlung macht Krebs. Wie schaut es damit aus?
Ja, erstmal macht ja eine Menge Krebs.
Man kann ja auch so weit gehen und in der Einzimmerwohnung über Nacht den Kühlschrank ausstecken, weil man Sorge hat, dass einem die EMF-Strahlung
schadet. Ja, gute Idee eigentlich. Also es zeigt sich tatsächlich, dass die Spermien insbesondere bei mehr EMF-Strahlung eben sich schlechter bewegen können, schlechter winden können und dementsprechend natürlich auch nicht ganz so viel Fruchtbarkeit mit sich bringen, nicht ganz so schnell schwimmen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Wir reden heute über EMF und Elektrosmog, ein relativ, glaube ich, kontroverses Thema, was auch sehr stark in die Aluhut-Ecke abgestellt oder abgestempelt wird und auch, ja, relativ gar nicht so gut untersucht ist eigentlich, wie wir heute dann im Laufe der Folge auch mal feststellen werden. Trotzdem haben wir uns gedacht, hey, wir tragen selber alle eine Smartwatch, wir haben ein Smartphone, wir haben noch 3 verschiedene Tracker, wir nutzen alle WLAN und so weiter und so fort. Schauen wir uns doch mal an, was die Wissenschaft dazu sagt und ob es da irgendwelche belastbaren Daten gibt, dass es uns vielleicht schadet, vielleicht sogar hilft. Deswegen, ja, gibt es heute eine Folge genau zu dem Thema. Wie hast du es so empfunden bei der Recherche?
Ja, ich fand es tatsächlich sehr schwierig. Warum? Weil die Daten so in beide Richtungen gingen und man erstmal so ein bisschen ordnen musste, um zu sehen, okay, was ist jetzt eigentlich, wenn man mal alles zusammenfasst, wahrscheinlich der Konsens. Wahrscheinlich, sage ich jetzt auch ganz bewusst dazu, weil das ist gar nicht so leicht zu finden und es gibt auch nicht so einen richtigen Konsens. Es geht teilweise aber eben mehr in eine oder mehr in die andere Richtung und ich glaube, das können wir heute ganz gut rauskristallisieren. Viel mehr dann aber auch nicht. Es ist immer noch, ja, es muss immer noch angeschaut werden und deutlich genauer angeschaut werden vor allem. Da ist noch viel Arbeit bei uns.
Auf jeden Fall. Und das kommt ja so ein bisschen auch aus der Ecke von den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, 5G-Verschwörungstheoretikern, die sagen, okay, ja, 5G ist schlecht und 4G war ja auch schon schlecht und jetzt kommt dann schon bald 6G und das wird uns alles umbringen. Wenn diese Leute von dem Thema reden, dann meinen sie eben genau diese elektromagnetischen Felder. Sie meinen den Elektrosmog, der von diesen technischen Geräten da ausgesendet wird. Und genau, also nur, dass man da aligned ist, worüber wir auch heute reden. Das meint all das. Das meint WLAN, das
Stromleitungen.
Meint Stromleitungen, das meint Smart Home, 5G-Handynetze, AirPods und so weiter und so fort. Das wird da alles ein bisschen abgehandelt. Und ja, der Mainstream sagt, es ist eigentlich alles harmlos. Trotzdem haben sich in den letzten Jahren, glaube ich, die Stimmen ein bisschen gemehrt oder vermehrt, die gesagt haben, naja, Achtung, aber da gibt es ja doch Evidenz und das kann ja auf keinen Fall gut sein. Ob sich diese zweite Aussage auf irgendwelche Evidenz stützt, werden wir jetzt dann gleich rausfinden. Aber vielleicht zum Starten, bei Elektrosmog gibt es ja verschiedene Varianten und EMF ist nicht gleich EMF. Da gibt es eine große Unterscheidung. Welche denn?
Im Grunde gibt es halt 2 Arten. Ne? Man kann in niederfrequent und hochfrequent unterscheiden. Niederfrequent, das sind so diese Strommasten, die man auch so kennt. Im Grunde also so ein bisschen größer, aber eben auch Netzteile. Hochfrequent, das ist dann WLAN, Bluetooth, kennt jeder, haben wir auch alle. Mobilfunk, Radar haben wir jetzt nicht unbedingt alle. Ne? Aber WLAN, Bluetooth, Mobilfunk hat mal jeder bei sich zu Hause, nutzt jeder jeden Tag und ist jeder jeden Tag ausgesetzt. Das heißt, das ist natürlich das, was so wirklich super präsent ist. So große Stromleitungen, die sind natürlich nochmal, beziehungsweise Stromleitungen sind per se niederfrequent, muss man vielleicht dazu sagen. Denen ist man natürlich auch ausgesetzt. Den großen Stromleitungen sind wiederum nur manche ausgesetzt, die natürlich in der Nähe leben. Also auf jeden Fall interessant. Und es gibt auch ein bisschen Unterschied dann in dem, was die tatsächlich mit dem Körper unter Umständen machen könnten.
Genau, deswegen super wichtig, dass man sich den Unterschied merkt. Wir reden mal von niederfrequent, das sind Stromleitungen oder Netzteile zum Beispiel, und mal von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Und das ist eben WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, Radare, wie du schon gesagt hast. Das ist eben wichtig für all das, was wir später dann in den Studien uns rausgesucht haben. Und dann gibt es noch eine weitere Unterscheidung.
Genau. Man unterscheidet auch noch in nicht ionisierend und ionisierend. Ich glaube, ionisierend, das kennen viele. Das ist Röntgen, das ist Radioaktivität, das ist im Grunde halt Strahlung, die halt einfach im Grunde auch die DNA verändern kann, die DNA alterieren bzw. auch schädigen kann. Nicht ionisierende Strahlung ist dann aber eben das, worüber wir heute hauptsächlich reden. Das ist Handy-WLAN und so weiter. Das ist alles nicht ionisierend, ist auch nicht DNA-schädigend. Das ist schon mal, um das schon mal wirklich zu fixieren gerade, ist es auf jeden Fall nicht DNA-schädigend.
Genau. Und ionisierend, wie du schon gesagt hast, die allermeisten Leute wissen, dass Röntgenstrahlung nicht gesund ist, dass auch Sonnenstrahlung nicht gesund ist wegen dem UV-Anteil und dass auch ein CT schlecht ist, aber manchmal der Nutzen, die Kosten unter Anführungszeichen überwiegt. Deswegen wird es auch in der Medizin recht breit eingesetzt. Und wie du schon gesagt hast, heute geht es aber nur hauptsächlich um nicht ionisierende Strahlung. Also das Handy in der Hosentasche macht erstmal noch keine DNA-Schäden. Darum geht es im
Grunde. Glück.
Zum Glück, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ja, wir haben uns ein paar verschiedene Bereiche angeschaut, wenn es darum geht, ob diese EMF-Felder, wie schlecht sie wirklich sind. Und das ist einerseits mal das große Thema Krebs, eklar. Da gibt es, glaube ich, die meiste Forschungsaktivität. Das andere ist, sage ich jetzt mal ganz salopp gesagt, Fruchtbarkeit, zum Beispiel Spermienqualität, das ist eben ein großes Thema, ja. Weil man hat ja das Handy in der Hosentasche, man hat den Laptop mal am Schoß, beziehungsweise auch wenn man am Tisch sitzt, ist da ja nicht viel Abstand dazwischen. Das ist ein Thema. Und dann haben wir uns noch die Zelle an und für sich angeschaut und eben die Mitochondrien, die ja so wichtig sind für Energiebereitstellung und auch für sonst so viele Abläufe im Körper. Und das letzte Thema, und zwar das, mit dem wir jetzt gleich starten werden, ist eben das
letzte,
Thema,
das zuerst kommt. Ja.
Ganz genau, ist sowas, also das Thema Neurologie, sage ich jetzt mal. Was passiert mit unserem Gehirn, mit dem Schlaf, verursachen diese EMF-Felder, Neurostress und so weiter und so fort. Das ist im Grunde das, mit dem wir direkt reinstarten. Und am Ende gibt es dann auch noch ein paar Tipps, wie man diese EMF-Felder, diese Exposition, der wir ja alle eigentlich unweigerlich ausgesetzt sind, wie man die gegebenenfalls reduzieren kann, ob man sie überhaupt reduzieren soll, weil es einen Anlass dazu gibt und so weiter und so fort. Das kommt dann am Ende, nachdem wir uns durch die Studien gequält haben, und das ist eine ganze Menge gewesen. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Studien an einem Tag durchgelesen. Also insofern
ja, war es ein wirklicher Deep Dive. Intensiv. Ja, also gestern Abend saß man dann doch noch länger dabei als gedacht. Also ja. Wirklich deutlich länger als gedacht. Ja.
Genau. Also Gehirnwellen, Schlaf, Neurostress, wie schaut's da aus? Was hast du da herausgefunden?
Genau, also zuerst mal, um das einfach schon mal gesagt zu haben, ich habe herausgefunden, dass es scheinbar nicht so ist, als würde es den Schlaf wirklich beeinflussen. Es gibt Studien, die zeigen das so ein bisschen. Es gibt aber auch Studien, die zeigen das überhaupt nicht. Was sich tatsächlich gezeigt hat, ist, dass gewisse Wellen im Gehirn verändert werden, insbesondere die Alpha-Wellen. Das ist eine leichte Alteration, nichts Besonderes. Scheinbar hat es auch überhaupt keinen Effekt auf den Schlaf und auch keinen subjektiven Effekt für die Menschen. Das heißt, wahrscheinlich ist das Thema relativ irrelevant. Wir können es nicht ganz sicher sagen. Es gibt Hinweise, aber vor allem aus älteren Studien interessanterweise. Und das wurde dann im Laufe der Zeit mit neueren, größeren Studien sich wieder so ein bisschen relativiert. Das ist tatsächlich ein Bild, was wir jetzt häufiger sehen werden. Aber hier insbesondere war es dann einfach so, okay, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es wirklich nicht relevante Effekte auf unseren Schlaf, auf unsere dauerhafte Recovery hat.
Genau. Ich habe on top noch gefunden, also ganz grundsätzlich, in Zellstudien hat man herausgefunden, da muss man immer dazu sagen, Zellstudien sind zwar in vivo, aber sehr, sehr weit weg von dem, was es dann am Ende im Menschen macht, weil da werden Zellkulturen direkt sehr, sehr starken und potenten EMF-Feldern ausgesetzt. Und da hat man schon Effekte gesehen, die waren auch relativ konstant und reproduzierbar, und zwar, dass die Ionenkanalaktivität verändert werden kann. Das kann man sich so vorstellen, im Gehirn die Nervenzellen oder generell die Reizweiterleitung im Körper, das funktioniert immer über gewisse Verbindungen zwischen den Zellen. Da hüpft dann ein Kalzium von einer Zelle zur anderen Zelle und so weiter und so fort. Und diese Aktivität von diesen Kanälen oder von diesen Brücken zwischen den Zellen, die wird schon verändert. Man hat auch mal festgestellt, dass sich die Neurotransmitterkonzentrationen so ein bisschen ändern, dass die synaptische Plastizität auch ein bisschen verändert ist. Aber wie gesagt, das waren alles nur Zellstudien, und im Menschen konnte man praktisch nichts davon reproduzieren, weil man muss ja auch sehen, wir haben ja noch was ganz, ganz Hartes rund ums Gehirn herum. Erst zuerst kommt mal eine sehr, sehr dicke Hirnhaut, und dann gibt es ja auch noch den Knochen, die Kalotte, die praktisch den Schädel von außen natürlich auch gegen Strahlung schützt, sowie auch gegen viele andere Umwelteinflüsse. Das muss man halt immer dazu sagen. Und deswegen waren die meisten von diesen Effekten auch nicht reproduzierbar. Ansonsten fand ich auch noch relativ spannend, man redet ja immer nur davon, ja, EMF, das ist super schlecht, dass gewisse EMF-Protokolle mit speziellen Wellenlängen, mit einer speziellen Dauer auch therapeutisch eingesetzt werden, immer häufiger, und zwar bei diesen ganzen neurodegenerativen Erkrankungen. Das ist Alzheimer, das ist ALS, diese Erkrankung, die Stephen Hawking hatte, falls sich jemand nichts unter ALS vorstellen kann, einfach mal Stephen Hawking googeln, und Parkinson. Da ist es auch ein Thema, weil man da herausgefunden hat, dass das wohl relativ in einem sehr, sehr speziellen Fenster einen positiven Effekt auf diese Fibrillen haben kann, auf diese ganzen Proteine, die ja akkumulieren, das ist ja bei Alzheimer so, das ist bei Parkinson so, und dass die dann besser abgebaut oder verstoffwechselt werden. Dafür sollen gewisse EMF-Protokolle wohl ganz gut sein. Und was es dann auch noch gibt, das ist auch so beschrieben, ich glaube, es würde jetzt nicht im ICD-10 drinstehen, als fixe Diagnose, aber es gibt sowas, was man Electromagnetic Hypersensitivity nennt. Das heißt, im Grunde, du bist einfach ein bisschen sensibler auf diese oder für diese EMF-Felder. Und das kann man eigentlich auch ganz gut erklären, weil diese Calciumkanäle, die setzen sich ja super unterschiedlich zusammen. Da gibt es viele verschiedene Untereinheiten und die schauen bei mir ja schon anders aus als bei dir. Und wenn man da gewisse Varianten hat, dann ist man da halt einfach ein bisschen sensibler auf diese elektromagnetischen Felder oder Wellen, sage ich jetzt mal. Das war sehr spannend und kann man sich im Grunde auch alles gut herleiten. Auch das Thema oxidativer Stress im Gehirn durch elektromagnetische Felder, gleiches Thema. Man hat das in Zellkulturen gefunden und daher kommt auch diese Herleitung, ah, es ist so schlecht, wenn du mit deinem Handy telefonierst, jetzt wirklich nachweisen in einer Studie, wo man sich vielleicht mehr als 50 Leute angeschaut hat, hat man das aber eigentlich nicht können. Ich habe zumindest keine Daten dazu gefunden.
Ja, ich glaube, am Ende ist es halt einfach so ein niederschwelliger oder so geringfügiger Stress, dass der Körper halt sehr gut damit umgehen kann. Was ja schon interessant war, was sich auch ein bisschen durch alles durchzieht, insbesondere wenn man in Tierstudien die Tiere mit wirklich sehr starker Strahlung bestrahlt hat, sage ich jetzt einfach mal, deutlich mehr als im Alltag, also so 20 bis 60 Mal höher, dann hat man schon deutlich stärkere Effekte auch herbeiführen können bei diesen Tieren. Das ist natürlich auch nochmal was anderes als bei Menschen. Also das heißt schon, okay, da passiert wahrscheinlich wirklich was und auch diese Zellstudien haben wahrscheinlich ihre Daseinsberechtigung und stimmen auch. Das Thema ist nur, dass der Körper in den Dosierungen, mit denen wir arbeiten und die wir halt im Alltag so ausgesetzt sind, dass die halt wahrscheinlich einfach problemlos weggesteckt werden.
Fairerweise muss man dazu sagen, ich meine, wie lange gibt es jetzt ein Smartphone? Wie lange ist es der Fall?
Das iPhone 2007.
Ja, wie lange ist es der Fall, dass die Leute diese elektrischen Geräte ständig an sich tragen oder jetzt auch noch eine Smartwatch haben, die ja sogar ständig 24/7 am Körper klebt? Also das muss man einfach dazu sagen, dass man da vielleicht noch nicht weiß, wie das in 50 Jahren ausschaut, einfach weil es die Smartphones noch nicht so lange gibt und diese ganzen smarten Geräte noch nicht so lange gibt. Wie lange gibt es WLAN? Das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber halt wahrscheinlich auch nicht länger als 30 Jahre, weil so lange gibt es ja auch das Internet noch nicht. Nee, insofern muss man das vielleicht noch als kleinen K-Wert dazu sagen. Aber das, was es an Studien gibt und vor allem auch an sehr neuen Studien, die sich sehr, sehr viele, also Meta-Analysen sind ja immer, ist immer eine Studie über der Studie, also praktisch eine, die sich viele, viele verschiedene Studien, mal 10, mal 1000, mal 10.000 verschiedene Studien anschaut und da versucht, Effekte rauszurechnen und die hat man eigentlich nicht gefunden. Da gab es halt schlichtweg keine großen Daten, außer bei diesen extrem hohen Dosen, die so im Alltag eigentlich gar nicht auftreten, bei uns vielleicht auch gar nicht auftreten, aber wie gesagt, wenn man vielleicht jetzt am Tag mit dem Smartphone 15 Stunden am Telefonieren ist und die restlichen 9 Stunden dann noch schläft, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es einen negativen Effekt hat, weil das ist dann dieser Heavy
Sicherlich
Use.
Wahrscheinlicher, als wenn man es weniger macht. Ne? Ja. Also das ist am Ende, glaube ich, ja, es ist halt wahrscheinlich einfach die Dosis des Gift. Und wo jetzt aber diese Schwelle ist, ist noch nicht so leicht, glaube ich, zu bestimmen. Ist ja auch schwierig, so eine Studie zu machen. Also du willst jetzt ja nicht, also es ist ja auch ethisch schwierig, du kannst ja nicht einfach Leute jetzt in den Raum setzen und die mal einen Monat lang jeden Tag Vollgas bestrahlen. Ich glaube, das würde keine Kommission durchgehen lassen, weil es eben potenziell krebserregend ist oder potenziell schlafstörend oder was weiß ich. Also das würde halt einfach keiner machen. Deswegen wahrscheinlich werden wir an diese Daten auch nicht so bald kommen und eher über Beobachtungsstudien versuchen, das irgendwie zu lösen. Ne?
Die Frage ist ja auch, ob man diese Daten überhaupt wirklich braucht, weil 99 von 100 sind mit einer normalen Alltagsexposition ausgesetzt. Mhm. Und wenn man sich die Alltagsexposition anschaut und man weiß dann, okay, hey, das ist fein, da können wir keine negativen Effekte feststellen, dann ist die Aussagekraft für mich eigentlich groß genug, weil dass die Extreme immer einen gewissen negativen Effekt haben, das ist ja in jeglicher Hinsicht so. Das ist ja jetzt nicht nur bei elektromagnetischen ja. Feldern so.
Ja.
Und wenn es für 99% eh passt mit dieser Alltagsexposition, dann ist es halt wahrscheinlich auch einfach fein.
Was ich mir da glaube ich noch wünschen würde, wäre eine Studie von Menschen, die eh schon irgendwie angeschlagen sind oder irgendwie krank sind. Und dann zu schauen, okay, ist dann vielleicht der Schlaf stärker beeinflusst von solcher Strahlung? Weil das wurde meines Wissens noch nicht gemacht. Ich habe zumindest nichts gefunden. Und das wäre natürlich interessant, weil wenn du eh schon irgendwie nicht gut schläfst, ein bisschen leichter beeinflussbar bist, deine Mitochondrien nicht mehr so ganz stimmen, vielleicht ist dann dieser Effekt dann doch stärker. Ne?
Reine
Hypothese.
Könnte durchaus sein. Also würde auf jeden Fall von der Herleitung her wieder Sinn machen.
Ja.
Aber nochmal, dazu gibt es halt keine Daten. Deswegen ist das alles einfach nur eine Mutmaßung und eine technische Herleitung. Und die ist auch nicht selten einfach nur falsch.
Ja.
Genau. Also so viel zu diesem ganzen neurologischen Thema. Früher hat man mal die Effekte gesehen, vor allem auf Schlaf oder wenn es um diese Veränderung von Gehirnwellen geht, die misst man mit einem EEG. Und heute ist das eigentlich nicht mehr so. Größere Studien, neuere Studien, die haben das nicht mehr bestätigt. Die sind auch deshalb ein bisschen relevanter einzuschätzen, weil sie mehr Daten haben aus dieser unter Anführungszeichen Heavy-Use-Zeit, in der wir jetzt eigentlich leben, wo ja jeder mit diesen elektronischen Geräten wirklich konfrontiert ist. Also insofern messe ich denen auch einen etwas höheren Wert bei. Das ist ja nicht immer so, aber in dem Fall ist es auf jeden Fall so. Genau. Dann das wahrscheinlich kontroverseste Thema, ist Krebs. Handystrahlung macht Krebs. Wie schaut es damit aus?
Ja, erstmal macht ja eine Menge Krebs. So, ne? Also das muss man natürlich mal dazu sagen. Hier wieder sehr ähnliches Bild tatsächlich. Also es gab früher einige Studien, insbesondere wurde sich auch mal das Thema Stromleitung, Strommasten angeschaut. Gerade in England tatsächlich interessanterweise. Und da wurde sich eben angeschaut, okay, wie viel 100 Meter lebst du von, oder wie viel Meter lebst du von so einem Strommasten, von so einer Stromleitung weg? Wie hoch ist dein Krebsrisiko? Und da war es früher so, das war glaube ich noch in einer Studie aus den 90ern, da wurde dann eben herausgefunden, okay, das Krebsrisiko ist generell irgendwie erhöht. Okay, und je näher du dran wohnst, umso höher wird's, interessanterweise. Das hat sich dann tatsächlich interessanterweise mit einer Studie aus den 2020er oder 2010er Jahren, wo sich das nochmal angeschaut wurde, überhaupt nicht bestätigt. Also das allgemeine Krebsrisiko war offensichtlich nicht erhöht. Obwohl sich ja diese Strommasten jetzt nicht irgendwie so dermaßen verändert haben. Ne? Eher ist vielleicht sogar noch der Anteil der Menschen höher geworden, die in der Nähe von sowas wohnen. Also interessant schon mal. Hat sich irgendwie nicht bestätigt. Was dann aber auch in dieser anderen Studie wieder rausgekommen ist, ist, dass die Zahl der Fälle von Kinderleukämie etwas hochgegangen ist, was ja auch eine Form von Blutkrebs ist. Und interessanterweise hat sich das aber hinten raus schon bestätigt. Es scheint also so zu sein, dass wenn Kinder sehr nah an solchen Stromleitungen leben, dass die Wahrscheinlichkeit für Kinderleukämie steigt. Und ich glaube auch relativ relevant, hast du gerade die Zahlen im Kopf?
Also es gab verschiedene Studien. Die eine, die ich mir angeschaut habe, da war es so, dass sie eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit hatten. Das berechnet man ja immer mit einer Odds-Ratio.
Ja.
Und Kinder, das war eine italienische Studie und da hat man sich angeschaut, ist es unter 100 oder über 400 Metern, also man hat diese beiden Gruppen verglichen, unter 100 Meter Nähe zu einer Stromleitung oder über 400 und die hatten zum Beispiel ein doppelt so hohes Risiko für Leukämie, eben um daran zu erkranken. In einer anderen Studie hat man sich unter 200 Meter angeschaut, da war 70% erhöht, das Leukämierisiko. Mhm. Es ist aber auch bei 200 bis 600 noch höher, als wie wenn du weiter weg wohnst.
Ja.
Jetzt hat man das erstmal bei Kindern gefunden und bei Kindern war das ein relativ konstanter Zusammenhang, würde ich mal sagen. In den neuen Studien hat man sich dann noch angeschaut, gibt es da irgendwelche Confounder? Weil wenn du Stromleitungen hast, dann wohnen da mehr Leute, dann kannst du dir noch anschauen, was sie zum Beispiel rausgerechnet haben, ob es Tankstellen gibt, wie denn die Luftverschmutzung ganz generell ist.
Ja,
weil,
ist auch interessant.
Wie gesagt,
ja.
Du hast eine Stromleitung und du hast mehr Stromleitungen natürlich an Orten, wo auch mehr Leute wohnen, wo mehr Autos fahren, wo du mehr Luftverschmutzung hast. Und das hat man da aber tatsächlich schon alles rausgerechnet. Es gibt dann auch noch ältere Studien aus Schweden, aus Norwegen. Und die allererste war eben in Dänemark, wo man sich das angeschaut hat. Und da ist dieser Zusammenhang eigentlich überall rausgekommen. Also ist jetzt nicht massiv erhöht. Ist nicht so, dass du ein zehnfach erhöhtes Risiko hättest, an Blutkrebs zu erkranken, was ja per se schon mal sehr selten ist. Aber es war halt in etwa doppelt so hoch, 70% erhöht. Irgendwas in dem Dreh wird es halt dann schon sein. Und das konnte man relativ konstant feststellen über viele Studien hinweg und auch über Meta-Analysen hinweg. Das war dann eigentlich so der einzige wirkliche Zusammenhang. Man hat sich dann die Erwachsenen angeschaut, da gab es nichts. Also es scheint, dass wirklich nur Kinder dafür empfänglich sind, unter Anführungszeichen. Und immer, man muss immer dazu sagen, wir reden ja hier jetzt von dieser niedrigfrequenten EMF, von diesen niedrigfrequenten elektromagnetischen Feldern, weil wir reden hier von Stromleitungen und nicht von den hochfrequenten, wie es die, also wie es ein WLAN ist, ein Smartphone, eine Smartwatch und so weiter und so fort.
Genau, das muss man dazu sagen. Das zieht sich auch ein bisschen durch die Studien durch, aus meiner Sicht, dass eigentlich, wenn dann diese niederfrequente Strahlung tatsächlich mit Krebs assoziiert wurde, die hochfrequente, da habe ich eigentlich gar nichts wirklich gefunden, offen gesagt. Gab es keinen Anstieg von Hirntumoren, keinen Anstieg, keinen Krebsanstieg bei vielen Nutzern, die über 10 Jahre viel hochfrequente Devices genutzt haben. Also am Ende wahrscheinlich ist eben gerade dieses Thema Strommasten, Stromleitung, große Leitungen ein Thema, was insbesondere bei Kindern, die etwas sensibler sind, das wissen wir ja auch, offensichtlich zu Leukämie führen kann.
Genau, die sind halt einfach noch weniger geschützt. Da sind die Knochen teilweise noch nicht vollständig verknöchert, auch bis zu einem relativ hohen Alter. Die Leute meinen meistens, mit 2 Jahren ist dann schon alles fein, aber das geht ja bis hin zur Pubertät, bis dann auch die Wachstumsfugen und so weiter geschlossen sind. Also in der Hinsicht ist man da einfach noch empfänglicher für jegliche Art von Strahlung. Deswegen sind ja auch Sonnenschäden im Jugendalter so schlecht, weil da der Körper auch noch viel weniger dagegen geschützt ist. Und bei der Strahlung, bei dieser niederfrequenten Strahlung, die eben durch Strommasten zustande kommt, ist es nicht anders. Aber wie gesagt, das war dann eigentlich schon der einzige Zusammenhang, den man wirklich mal gefunden hat zwischen machen elektromagnetische Felder Krebs, ja oder nein. Ja, wahrscheinlich erhöhen sie das Risiko, bei Kindern an Blutkrebs zu erkranken. Und es gab auch mal ein paar Studien, die gesagt haben, ja, aber das Gliomrisiko, das ist ein Tumor im Gehirn von den Gliazellen, der tritt auch häufiger auf, aber das hat man mal gefunden, mal nicht gefunden, gefunden, mal wieder nicht gefunden. Und wenn, war der Zusammenhang relativ schwach. Also man kann ja diese Effektstärken auch berechnen in Studien und die waren da relativ gering. Das muss man im Grunde dazu sagen. Also keine belastbare Evidenz für irgendein Krebsrisiko, außer bei Kindern und mal wieder bei Heavy Usern.
Ja, ja, genau.
Da ist wahrscheinlich, gibt es ein höheres Risiko.
Also ja, die Dosis ist offensichtlich schon relevant. Ja.
Ja,
ja, du hast dann, glaube ich, auch nochmal dir angeschaut, was man auch noch Positives rausziehen kann aus EMF. Magst du dazu noch kurz was erzählen?
Ja, genau. Und zwar wie bei der Neurologie, wo wir vorher darüber geredet haben, dass es ja auch für Alzheimer und Parkinson eingesetzt wird, wird es teilweise auch für Krebs eingesetzt. Und zwar kann man diese EMF-Strahlung bei einer speziellen Wellenlänge über eine gewisse Dauer natürlich auch therapeutisch einsetzen und so die Proliferation, also das Ausbreiten, das Wachstum von einem Tumor wirklich hemmen. Man kann dadurch auch Apoptose induzieren, muss man aufpassen. Das waren auch allermeisten Studien, die man direkt an Zellkulturen gemacht hat. Und es wird auch schon experimentell bei manchen Tumoren eingesetzt, aber die Daten sind dann noch sehr mau.
Apoptose, Zelltod.
Genau, danke. Und das muss man sich halt dann einfach noch anschauen, weil in vitro, wie gesagt, du hast da eine Zellkultur liegen und du kannst sie direkt mit EMF-Wellen bestrahlen oder EMF-Feldern bestrahlen. Und da wirst du natürlich einen Effekt haben, aber im Körper sind diese Zellen natürlich viel schwieriger zu erreichen. Die liegen ja in irgendwelchen Zellnischen. Du hast Haut, Gewebe, Fett, Muskulatur, Knochen, wo du durch musst. Deswegen, das ist schlichtweg nicht so einfach und nicht komplett übertragbar.
Und auch ein Transport dazu, ein Transport weg, oder? Du kannst ja wirklich was gegen Oxygen, also ROS tun, also gegen reaktive Oxygen Species.
Es gibt eine Gegenreaktion, genau.
Es gibt eine Gegenreaktion, der Körper kann wirklich was dagegen tun. Er hat ja Mechanismen, um das eben zu verhindern. Sonst wären wir nicht so groß und wären nicht so große Zellsäcke quasi geworden. Das muss man halt immer dazu sehen und deswegen sind wir auch deutlich unsensibler auf alles Mögliche als zum Beispiel Mäuse, weil wir nochmal eine ganz andere Kapazität haben, mit sowas umzugehen.
Also ein viel ausgefeilteres System auch.
Genau, ja.
Und ich meine, genauso wie sich der Körper ja auch gegen Krebs wehren kann und das ja auch tut, irgendwann, wenn die Last halt zu groß wird, dann überleben halt ein paar Krebszellen und schaffen es halt, sich fortzupflanzen. Aber ansonsten passieren diese Schäden ja eigentlich jeden Tag 100.000-fach. Sie werden halt einfach nur repariert und wir kriegen nichts davon mit. Ja. Genau. So viel zum Krebsrisiko. Das nächste Thema, was wir uns angeschaut haben, ist eben Zellstress und Mitochondrien. Jetzt haben wir ja schon vorweggenommen, dass in diesen Zellkulturen, da sieht man super viele verschiedene Effekte. Aber auch da, auch bei den Zellkulturen, ist es nicht so, dass man jedes Mal den Effekt sieht. Also es geht eigentlich schon auf dieser niedrigsten Stufe los, dass man gemischte Resultate bekommt. Und je weiter man dann, je näher man dann zu Menschen hingeht, über verschiedene Tierorganismen hinweg, desto gemischter werden eigentlich die Ergebnisse und desto nichtssagender sind dann eigentlich die ganzen Studien, die es denn tatsächlich gibt. Weil, also grundsätzlich, ja, elektromagnetische Felder können die Produktion von diesen Sauerstoffradikalen erhöhen, sie können zu oxidativem Stress führen. Das hat man auch alles gesehen. Und auch da, jetzt haben wir bei den letzten beiden immer über was Negatives und Positives geredet und genau in dem Bereich Zellstress kann es auch wiederum was Negatives und Positives sein, weil wir, oder nicht alle, aber viele kennen vielleicht den Begriff Hormesis und das heißt am Ende, dass man dem Körper einen kleinen Stressor gibt und dass er eigentlich was Toxisches nimmt und über eine Ausgleichsreaktion den Körper stärker, resilienter macht und scheinbar kann es wohl bei diesen EMF-Feldern genauso sein. Also auch da hat man in diesen Zellkulturen nicht immer nur was Negatives gesehen, sondern manchmal auch eine Ausgleichsreaktion, wo die Zellen dann am Ende viel, viel besser damit umgehen konnten, weil das ein Stressor war, der klein genug war und am Ende dann was Positives sogar geschaffen hat.
Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com.
Also auf jeden Fall sehr interessant, oder? Ich glaube, wo sie sich aber trotzdem einig waren, ist, dass es Zellstress verursacht, dass es reaktive Sauerstoffspezies, das sage ich mal auf Deutsch, erhöht, ne, und mehr davon macht. Das heißt, der Körper muss dann antioxidieren und Antioxidantien entgegenwirken. Könnte also sein, wenn er da vielleicht eine verringerte Kapazität hat, dass er da deutlich anfälliger dann für ist, ja auch wirklich negative Effekte zu haben. Aber am Ende ist auch nicht wirklich viel mehr, was wir jetzt gefunden haben. Ne? Also du hattest tatsächlich eben auch Studien gefunden, wo die mitochondriale Funktion sogar ein bisschen verbessert wurde. Wahrscheinlich eben, wenn man
eben wegen dieser Mitohormesis.
Dieser Mitohormesis. Also super interessant. Was wir wissen, es macht Zellstress und das kann wahrscheinlich je nach Situation, auch wo sich der Körper gerade befindet, natürlich unterschiedliche Effekte haben. Und deswegen interessieren mich eigentlich so Daten so krass, wo man halt wirklich mal kranke Leute untersucht und sich mal anschaut, okay, was wäre jetzt, wenn man jemanden, der gerade dabei ist zu recovern von irgendwas, von einer Operation, von einer Krankheit, von einer schweren, was ist, wenn man die mal isoliert von EMF, so gut wie möglich? Gibt es dann vielleicht ein besseres Heilungsergebnis, ein schnelleres Heilungsergebnis? Sowas könnte ich mir halt vorstellen, das fände ich sehr interessant, aber ist am Ende natürlich nur eine Hypothese und kann auch genauso sein, dass da einfach gar nichts bei rauskommt, wie so häufig. Ja.
Ja, isolieren ist ein gutes Stichwort, weil jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, es gibt wahrscheinlich wenig, wo mehr elektromagnetische Felder sind um dich als im Krankenhaus, wenn du da sitzt mit 35 Steckdosen hinter dir und mit 10 verschiedenen eingesteckten Geräten, vor allem in einem Zimmer, wo dann auch mehrere Leute noch dabei sind. Jeder hat vielleicht noch ein anderes gesundheitliches Thema. Und genau, das ist natürlich sehr spannend.
Ja, ist die Frage, ob dann eine Intensivstation überhaupt so gut ist für die Leute, gell? Nee, es gibt ja immer einen guten Grund, dass man hinkommt.
Es würde wahrscheinlich spitze Zungen geben, die sowas behaupten, ja. Aber durch die Wissenschaft überhaupt nicht unterstützt.
Ja, nee, natürlich.
Da gibt es keine Daten dazu.
Und man muss natürlich auch sehen, dass man auf der Intensivstation natürlich auch erstmal die großen Sachen lösen muss. Und dann sind so Kleinigkeiten wie ein bisschen schneller heilen erstmal hintergründig. Aber ja, wäre natürlich interessant und kann natürlich sein, dass wir irgendwie in 50 Jahren auf einmal ganz andere Intensivstationen haben, die super entschlackt sind, damit die Leute besser heilen. Kann alles sein. Ne?
Wir werden
wissen aber halt jetzt nicht. Ne?
Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand sagt, ja, elektromagnetische Felder, dieser Elektrosmog, der ist schlecht für meine Zellen, schlecht für meine Mitochondrien, kann man nicht wirklich so unterschreiben. Kann schlecht sein, wenn du...
wissenschaftlich auf jeden Fall genau falsch.
Wäre nicht haltbar.
Ja, wäre nicht haltbar, das zu sagen. Ist situationsabhängig.
Genau. Ja. Kann sein, kann nicht sein. Letztes Thema. Da ist es tatsächlich ein kleines bisschen eindeutiger. Oder ich soll wahrscheinlich besser sagen, es gibt eine größere Tendenz in eine Richtung. Und das ist die Spermienqualität. Das haben wir uns angeschaut, wenn es um das Thema Fruchtbarkeit geht. Und da hat man auch viele Studien gemacht, natürlich auch wieder Zellstudien, wo man auf jeden Fall Effekte gesehen hat. Aber da gibt es auch gute Studien an Menschen.
Ja, das Interessante ist ja, dass, also wenn wir jetzt einfach mal unser Handy nehmen, was wir in der Hosentasche tragen, natürlich nah am Hoden, hat man natürlich auch Effekte auf den Hoden. Und interessanterweise wird der Hoden leicht aufgeheizt, das aber jetzt nicht irgendwie extrem. Das war ganz interessant, da habe ich sogar eine Grafik gefunden. Ungefähr um 0,01 Grad Celsius wird er aufgeheizt nach 30 Minuten. Wenn man also 30 Minuten das Handy in der Hosentasche hat, heizt sich der Hoden tatsächlich etwas auf, einfach durch die Strahlung.
Und wenn ich es den ganzen Tag in der Hosentasche habe?
Das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht finden wir es auch im Nachgang noch irgendwann mal. Aber wahrscheinlich halt einen Ticken mehr. Ne? Das ist aber jetzt eigentlich nicht in einem Bereich, wo man sagen würde, okay, der Hoden kann keine Spermien mehr produzieren. Also das ist weit davon entfernt. Aber es könnte natürlich bedeuten, dass er dann ein bisschen weniger produzieren kann, beziehungsweise auch, dass diese Spermien eine schlechtere Qualität haben. Und das ist tatsächlich auch was sich einfach zeigt. Ne? Also es zeigt sich tatsächlich, dass diese Spermien, dass die Spermien insbesondere bei mehr EMF-Strahlung eben sich schlechter bewegen können, schlechter winden können und dementsprechend natürlich auch nicht ganz so viel Fruchtbarkeit mit sich bringen, nicht ganz so schnell schwimmen können. Und das ist erstmal ein Nachteil. Ne? Es ist aber nicht so, dass jetzt das so einen krassen Einfluss hat, dass man am Ende nicht mehr fruchtbar ist. Davon ist man wiederum weit entfernt. Und deswegen sagt auch die WHO erstmal, ja, da brauchen wir uns gar nicht zu stressen. Das ist kein Problem für unsere Fruchtbarkeit. Trotzdem ist es schlecht für die Spermienzahl und vor allem auch für die Art und Weise, wie sie sich bewegen können. Das ist auf jeden Fall nachgewiesen. Und das ist sehr, sehr klar. Also da gehen die Daten schon sehr stark in eine Richtung. Was man vielleicht als Punkt noch dazu sagen sollte, es gibt auch viele andere Dinge, die Spermienzahl beeinflussen. Zum Beispiel, wenn man sich schlecht ernährt, wenn man schlecht schläft. Ne, ist auch
wenn man
schlecht.
Sich nicht bewegt.
Genau, wenn man sich nicht bewegt. Alles super schlecht für die Fruchtbarkeit und wahrscheinlich auch deutlich einflussreicher auf die Fruchtbarkeit als EMF. Also EMF ist nicht der größte Hebel, den man bedienen kann, sondern es ist eben Schlaf und so weiter und so fort. Also klassisch Lifestyle. Und EMF ist dann noch was man on top machen kann. Das ist ein bisschen das i-Tüpfelchen. Und wenn man das noch verhindert, EMF, also wirklich das Handy aus der Hosentasche rausnimmt, verhindert, dass der Hoden sich leicht aufheizt, dass diese Strahlung vielleicht auch ja, Sauerstoffspezies im Hoden produziert. Wenn man das schafft, dann ist man vielleicht ganz perfekt. Ne? Aber es wird wahrscheinlich halt auch nur diese 4-5% Unterschied bringen. Ne?
Ja, und also der große, große Rückgang, von dem man ja jedes Jahr in den Nachrichten liest, dass die Spermienqualität so viel schlechter wird, das liegt nicht an elektromagnetischen Feldern, sondern das liegt an sehr, sehr vielen anderen Dingen. Das soll an der Stelle nochmal gesagt sein. Genau. Ganz generell, du hast die WHO schon mal angesprochen, die sagt ja generell zu EMF-Strahlung, ja, die ist möglicherweise krebserregend, jetzt Klassifikation 2b. Jetzt hört sich das erstmal ganz bedrohlich an und man würde sich ja denken, ah, hoppala, da gibt's vielleicht was. Ja, da muss man, natürlich muss man sich das nochmal genauer anschauen. Alles, was es jetzt an Studien gibt, spricht erstmal dagegen. Einzige Ausnahme, Kinder, Leukämie, kleine Risikoerhöhung.
Das meiste halt, ja,
das,
genau.
Das gibt's halt eben. Aber um vielleicht einen Vergleich zu machen, es gibt sehr viel anderes, was auch noch in dieser Klassifikation 2b liegt. Und das ist zum Beispiel Kohlensäure, habe ich gefunden. Aspartam, der Süßstoff, der auch rauf und runter diskutiert wurde. Acetaldehyd sagt jetzt wahrscheinlich den meisten Leuten nichts, aber das ist das klassische Alkoholabbauprodukt, das in der Leber entsteht. Es sind auch Medikamente darunter, zum Beispiel HCT, Hydrochlorothiazid. Wenn jemand, im Umgangssprachlich sagt man häufig Wassertabletten, wenn jemand ein Diuretikum nimmt, also Wassertabletten nimmt, die dafür sorgen, wenn man einen zu hohen Blutdruck hat, dass mehr Wasser ausgeschieden wird, ist auch möglicherweise krebserregend. Und viele andere Dinge auch, sogar Koffeinsäure ist drin gewesen. Ich habe es nicht zu Kaffee gefunden, aber Koffeinsäure stand da drin. Das heißt, das ist auch alles möglicherweise krebserregend. Das heißt erstmal nicht viel. Das ist eine Klassifikation.
Es ist, glaube ich, auch sowas wie Blei drin, aber am Ende des Tages, wie kommt man in diese Klassifikation rein? Das ist ja eigentlich die Frage, die man sich stellt. Es muss halt irgendwie mal eine Studie gegeben haben, die unter Umständen sowas plausibel gemacht hat. Es reicht auch einfach die theoretische Plausibilität, dass du in diese Stufe kommst. Ne? Deswegen ist natürlich auch sowas wie Blei drin. Ich meine, Blei ist wahrscheinlich schon recht eindeutig. Da kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwann mal hochgehoben wird. Ne? Aber ja, also erstmal bedeutet das nur, okay, wir müssen uns das mal weiter anschauen. Also es ist eine tolle Schlagzeile, aber es sagt genau gar nichts aus.
Genau. Also das sagt auch nichts über die Studienbasis aus, ja. Sondern es heißt einfach nur, dass man sich das gerade anschaut. Manche Stoffe verbleiben da Jahrzehnte in dieser 2B-Klassifikation. So würde es ja wahrscheinlich auch bei Blei sein. Das ist ja auch schon sehr, sehr lange da. Und ja. Die Liste umfasst irgendwie mehr als 100 oder vielleicht sogar mehr als 1000 verschiedene Stoffe. Also da gerne einfach mal reinschauen, wer sich dafür interessiert. Klassifikation 2B, wenn es um Krebs geht. Von der kommt nicht von der WHO, sondern ich glaube von der IARC, so eine Cancerbehörde, internationale Cancerbehörde. Mhm. Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet, was es denn eigentlich macht. Der Gist der ganzen Sache, es macht gar nicht so viel, wie manche Leute sagen, wie man vielleicht bei mancher Berichterstattung hätte vermuten können. Die Daten geben das eigentlich gar nicht her, dass man pauschal sagt, EMFs sind schlecht. Ja, sie sind da. Ja, wir sind ihnen allen ausgesetzt. Das ist so wie bei Schwermetallen und Mikroplastik. Aber die Daten für Mikroplastik und Schwermetalle waren zum Beispiel deutlich eindeutiger. Also vor allem bei Schwermetallen, bei Mikroplastik war es ja auch relativ schwammig diffus.
Ja.
Genau.
Und nur in manchen Cases war Mikroplastik schlecht, oder? Es war auch immer so ein bisschen situativ, oder?
Ja.
Wahrscheinlich, aber bei EMF ist es noch nicht mal das Situative wirklich ganz klar. Ne? Also das muss man mal dazu sagen. Es ist wirklich sehr schlecht.
Ja, sehr unklar. Und alles, was es in Studien gibt, und das ist eigentlich gar nicht so wenig, hat halt eben keinen Effekt gezeigt. Das muss man auch dazu sagen. Trotzdem, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich nehme dieses Thema ernst, ich möchte mich da ein bisschen besser absichern, vor allem, weil es ja noch nicht abschließend beurteilt ist, weder aus Studiensicht noch von irgendwelcher offiziellen Stelle. Man weiß ja nicht sicher, dass es unschädlich ist. Man weiß nur in allen Studien, was man bis jetzt gemacht hat. Es hat jetzt nicht wirklich was gemacht und vor allem nicht konsistent was gemacht, aber ich habe ja vorher schon gesagt, wir sind da noch ein bisschen am Anfang in dem Sinne, als dass wir halt noch keine Langzeiteffekte über 50 Jahre haben, weil es schlichtweg diese ganzen Tools und Dinge noch keine 50 Jahre gibt, dann kann man ein paar Sachen berücksichtigen.
Genau, es ist jetzt sehr, sehr deckungsgleich mit Schwermetalle und Mikroplastik eigentlich. Wir wollen halt einfach verhindern, dass wir mehr EMF ausgesetzt sind, oder? Das heißt, Handy nachts Airplane-Mode, WLAN vielleicht nachts auch auf einer Zeitschaltuhr haben, das heißt irgendwie zwischen 24 Uhr und meinetwegen 6 Uhr morgens mal das WLAN aus, das kann man ganz einfach einstellen. Vielleicht im Bett auch nicht die AirPods irgendwie daneben liegen haben, generell vielleicht seltener AirPods tragen, also generell was mit Bluetooth tragen, sondern vielleicht wieder aufs Kabel zurückgehen. Realistisch werde ich das machen, auf keinen Fall. So,
ne? Nee, das hängt, wie gesagt, das hängt ja schon bei Smartwatch und irgendwelchen Tracking-Tools.
Genau, an. Also wir sind ja eigentlich komplett zu penetriert mit irgendwelchen Devices. Also eigentlich dürfen wir gar nicht mal schlafen, Mario. Ich glaube. Also so schlimm scheint es nicht zu sein. Uns scheint es nicht so sehr zu schaden. Und am Ende des Tages hat man, glaube ich, durch das Messen eben deutlich mehr Benefit, als wenn man diese Geräte dann nicht nutzt. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Generell, wenn man ein Handy hat, was ja jeder hat, es möglichst so selten wie möglich am Körper tragen, möglichst nicht in der Hosentasche. Warum? Insbesondere, wenn man Mann ist, weil Spermien eben davon beeinflusst werden. Das ist ja das Einzige, was wirklich relativ klar ist. Und offensichtlich sind Spermien einfach sehr anfällig für diese Strahlung. Man kann versuchen, generell im Schlafzimmer eine sehr EMF-arme Zone zu machen. Das heißt, man hat einfach möglichst wenige elektronische Geräte, möglichst das Bett weit weg von Steckdosen.
Und ein Betthimmel.
Ein Betthimmel, genau. Man kann sich mit so einem Betthimmel auch noch abschirmen. Es gibt so Silber-Betthimmel, glaube ich. Machst du dir dann drüber und dann bist du abgeschirmt gegen EMF.
Aber man muss dazu sagen, es hilft auch schon Stoffhimmel. Weil am Ende hat ja? man dann okay. ja schon eine,
ja, gut,
schon
eine normale schon eine Barriere dazwischen. Barriere Ende, ne?
Ja. Also man muss es nicht gleich übertreiben.
Ja, genau, das kann man auf jeden Fall machen. Man kann, am Ende gibt's tatsächlich auch noch für Steckdosen so HF-Filter heißen die. Das hast du dir, glaube ich, genauer angeschaut, gell?
Ja, genau. Das ist aufgepoppt als Schutz vor EMF-Strahlung. Eigentlich verwendet man sie aber nicht für EMF-Strahlung, sondern das ist bei Audiogeräten. Das ist zum Beispiel so bei Hi-Fi-Audiogeräten, dass die eine bessere Tonqualität haben, wenn man bei diesem Stecker so einen HF-Filter nimmt. Also HF steht für High Frequency, muss man das dazu sagen. Mhm. Und ganz viele technische Geräte, sei es ein Fernseher oder ein Kühlschrank, die praktisch immer am Stromnetz sind. Im Stromnetz gibt es ja immer mal wieder ein paar Schwankungen, Störungen nennt man die auch. Und diese Endstörfilter, wie sie auch heißen, die sollen da helfen, die Lebensdauer von diesen Elektrogeräten zu verlängern. Also das ist der eigentliche Use Case für diese HF-Filter. Die sind auch nicht günstig, aber man hat die nicht für den Schutz vor EMF-Strahlung entwickelt, sondern als Endstörfilter für Elektrogeräte, um die Lebensdauer zu verlängern, beziehungsweise um die Audioqualität bei gewissen sehr leistungsfähigen Audioanlagen zu verbessern. Das fand ich noch sehr interessant.
Und man kann es ja auch messen.
Ich wollte dir gerade sagen.
Genau, das hast du auch noch nachgeschaut, glaube ich.
Man kann das auch messen bei diesen Messtools, die kosten mehrere hundert Euro.
Kann man sich ja im Freundeskreis kaufen und dann, man muss es ja nur einmal machen.
So. Genau, also. Man kann sich zusammenschließen mit 100 Leuten und die Messung dann weiterleiten. Dann sind es nur 5 Euro und nicht Spaß beiseite, würde ich mir persönlich nicht kaufen. Aber gibt es natürlich auch. Es gibt da, glaube ich, auch in dem Bereich einen Markt, wo sehr, sehr viel mit diesem What-If gearbeitet wird, wo man sagt, ja, aber das könnte ja schon schädlich sein und messt das besser und passt da besser ein bisschen auf. Es war halt jetzt nicht so, auch in der Recherche nicht so eindeutig, als dass man sagen würde, das rechtfertigt jetzt auf jeden Fall, sich so ein EMF-Messgerät zu kaufen. Aber wenn jemand möchte, die gibt es auf jeden Fall, die kann man sich übers Internet bestellen. Die sind halt einfach nur teuer und man muss sich das leisten können und wollen.
Es ist ja auch die Frage, wenn man jetzt in der Stadt wohnt und die Wohnung jetzt nicht irgendwie noch 3 weitere Räume hat, die du gerade nicht nutzt, was ist dann der Effekt? Ne? Also ich meine, die Stromleitung kannst du nicht wirklich verlegen. Weißt, das nutzt, ich meine, du kannst natürlich nachts noch die Sicherung rausmachen oder so. Das ist natürlich möglich, okay. Aber am Ende des Tages, was machst du jetzt, wenn du auf 50 Quadratmetern wohnst, du hast ein fixes Schlafzimmer, du musst deinen Arbeitsplatz im Schlafzimmer zum Beispiel vielleicht haben. Das kannst du ja nicht alles verlegen. So, ne? Also am Ende ist dann der Outcome so, dass du dich einfach nur frustriert bist, dass du da jetzt hohe EMF-Strahlung hast. Und wahrscheinlich deswegen dann schon schlechter schläfst, weil du es weißt. Und es bringt dir am Ende genau gar nichts. Wenn ich jetzt aber vielleicht ein Haus bauen würde, von Grund auf, dann würde ich vielleicht das machen. Einfach zu schauen, okay, das müssen die Räume sein mit am wenigsten EMF, weil vielleicht in 50 Jahren wissen wir ja, dass es einen Effekt hat. Ja, also ich glaube, man sollte sich da nicht verrückt machen. Und ich glaube, gerade wenn man den Platz nicht hat, macht man sich nur verrückt, weil manche Dinge kann man schlichtweg nicht ändern.
Man kann ja auch so weit gehen und in der Einzimmerwohnung über Nacht den Kühlschrank ausstecken, weil man Sorge hat, dass einem die EMF-Strahlung schadet.
Ja.
Dann stirbt man wahrscheinlich an schlechter Essensqualität.
Früher.
Früher, genau.
Nicht sofort.
Ja. Genau. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen zu diesem Spermien-Thema, man hat auch gesehen, dass diese Effekte, wenn man das Handy irgendwie abschirmt, es gibt ja auch so spezielle Cases, die diese Handystrahlung abschirmen, dann ist der Effekt geringer auf die Spermien. Hat man aber wiederum nicht, man hat nicht diese Cases in Studien getestet, muss man auch immer dazu sagen, sondern man hat einfach getestet, ja okay, wir haben hier eine Zellkultur, wir haben hier die EMF-Quelle, wenn man hier was dazwischen legt, ist dann der Effekt noch da oder nicht mehr da? Und dann war er zum Beispiel nicht mehr da.
Gut,
man hat auch auf Basis von diesen, von den Studien herausgefunden, es gibt so ein paar Supplements, die auch eine Rolle spielen können. Und das ist jetzt nichts, was einen speziellen EMF-Use-Case hat. Aber am Ende ist es was den oxidativen Stress senkt. Das ist zum Beispiel Gleinec als Glutathion-Vorläufer. Das ist ein Astaxanthin, was sehr antioxidativen Effekt hat. Und insofern PQQ war auch nochmal Thema. Auch diese klassischen Vitamine C und D spielen da eine Rolle. Also alles, was irgendwie einen antioxidativen Effekt hat in einem Organismus, ist halt da auch relevant, hatte auch einen Effekt, auch eben in diesen Zellkulturen. Achtung, aber halt eben, da gibt es keine Daten dazu, ob das in Menschen auch dazu geführt hat, dass jetzt die Spermienqualität dann irgendwie besser wird oder bei Kindern weniger vielleicht Leukämie entsteht und so weiter und so fort. Das ist im Grunde alles relativ logisch herleitbar. Einfach wenn man sich halt anschaut, wenn weniger Strahlung halt ankommt oder man diesen potenziellen oxidativen Stress, der entsteht, puffert, dann gibt es am Ende auch weniger Schaden. Ja, was, eine sehr logische halt Erklärung.
Noch immer so ein bisschen auch aus reiner Plausibilität, gibt es natürlich auch keine Studie dazu, immer so denke, es gibt ja viele Dinge heutzutage, die auf jeden Fall die Menge an reaktiven Sauerstoffspezies erhöhen. Es ist ja nicht, es ist die Ernährung, es ist irgendwie, es sind Abgase und was weiß ich und so weiter. Und eben auch EMF. Das heißt, wahrscheinlich kann es schon Sinn machen, dass man heute sich irgendwie regelmäßig antioxidativ irgendwie supplementiert. Einfach um zumindest diese Hypothese aus dem Weg zu räumen, ne? Und gegebenenfalls da entgegenzuwirken. Macht auf jeden Fall Sinn, rein von der Plausibilität her. Es würde in der Zellstudie auch sicher funktionieren, bin ich mir sicher. Gibt es ja auch genug Beispiele. Ob es jetzt aber bei Menschen wirklich unbedingt nötig ist, das dauerhaft zu machen, ist weiterhin unklar und ist auch in vielen Studien weiterhin unklar gewesen, auch rezenten Studien. Das heißt ja, am Ende ist es nicht unbedingt was, wo man mit Supplements den Rieseneffekt haben wird. War klar, wenn man dann vielleicht auch noch on top krank ist, aber trotzdem in die arbeiten muss und trotzdem das Handy den ganzen Tag am Kopf hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da einen Benefit haben wirst. Aber ja, mehr halt auch nicht. Ne?
Absolut. Das Takeaway am Ende ist im Grunde, EMF ist kein Drama, aber es ist auch kein Mythos. Es ist real, man kann es messen, es ist auch biologisch aktiv. Das sieht man anhand von diesen ganzen Zellstudien, die man gemacht hat, wo es ja diese potenziell negativen Effekte auch gab. Bei uns liegen die Zellen ja nicht einfach so auf der Oberfläche, sondern wir sind ja auch gut geschützt. Wir haben eine Haut, wir haben Knochen, wo die sehr sensiblen Stammzellen geschützt sind. Und das heißt jetzt nicht automatisch, dass man das alles übertragen kann. Kann man auch tatsächlich nicht. Deswegen hat sich das auch in den allermeisten Studien nicht bestätigt. Am Ende gibt es so ein paar Auswirkungen, die man relativ gut nachweisen konnte. Das waren einerseits die Spermienqualität, dass die schlechter wird. Achtung, heißt nicht, dass man unfruchtbar wird, aber es macht die Spermienqualität ein bisschen schlechter. Sie sind nicht mehr so mobil, sie sind nicht mehr so agil, nicht mehr so beweglich. Und bei Kindern gab es auch einen nachweisbaren Effekt auf Leukämie, auf das Auftreten von Leukämie. Der war nicht riesig, aber das Risiko war auf jeden Fall erhöht, wenn man sehr, sehr nah an einer Stromleitung lebt. Und zwar unter 100 Meter hat man sich da in vielen Fällen angeschaut. Je weiter weg, desto schwächer wird dann logischerweise auch der Effekt. Und ab 600 Meter waren es dann zum Beispiel nur noch 20%. Aber es ist auch ein bisschen studienabhängig, was da jetzt genau für einen Wert rauskam. Ja. Hast du noch was zum Abschluss?
Ja, ich glaube, ich meine, am Ende, ja, man darf sich halt nicht verrückt machen, oder? Zumindest auf individueller Ebene nicht, auch wenn man erwachsen ist, nicht. Das mit dem Spermien, das ist auf jeden Fall, da ist irgendwie was dran, oder? Ich glaube, da sollte man sich schon überlegen, okay, kann ich das Handy vielleicht auch einfach eher an der Brust tragen?
Oder
das Herz ist auf jeden Fall zum Beispiel weniger anfällig. Du hast auch noch den Brustkorb dazwischen als die Spermien scheinbar, insbesondere wenn man noch Kinder kriegen möchte. Dann denke ich mir, was ich mir halt denken würde, dass wahrscheinlich gerade bei diesem Kinderleukämie-Thema, dass es natürlich schon sinnvoll wäre, wenn man irgendwann, keine Ahnung, rein von der Politik her sagen würde, okay, ja, vielleicht Kindergärten, vielleicht Schulen sollten halt nicht mehr in der Nähe von solchen Strommasten sein. Ich glaube, das ist in manchen Ländern auch schon so. Ich
glaube, in den nordischen Ländern.
Genau, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so. Aber wäre zumindest plausibel. Und ich meine, das ist ja wirklich ein sehr schützenswertes Gut. Da sollte man auf jeden Fall was tun. Aber ansonsten, ja, als Erwachsener nicht verrückt machen. Es wird den Schlaf offensichtlich nicht wesentlich beeinflussen. Außer man ist vielleicht eine von diesen wenigen Personen, die super, super sensibel sind. Da gibt es aber auch wenig zu, also muss man auch ehrlich sagen. Ja.
Dann hat man ja Möglichkeiten, da kann man das Handy in Flugmodus versetzen,
genau,
dann kann man die Sachen ausstecken und seine Elektrogeräte mal aus dem Raum rausbringen. Das wird dann für diese Electromagnetic Hypersensibility auch schon einen ausreichenden
bisschen
Effekt haben.
Reduktion und schauen, ob es einem dann besser geht. Aber ja, also am Ende, ja, es ist nicht so wild, wie man sich gedacht hätte.
Wie man denkt. Das ist ein schönes Schlusswort. Wenn es von eurer Seite her noch Fragen gibt, dann einfach melden unter podcast@beyondlifespan.de oder einen Kommentar auf der Plattform eurer Wahl da lassen. Wir freuen uns auch immer sehr über eine Bewertung. Das geht auf Spotify ganz einfach, das geht auf Apple Podcasts ganz einfach. Und es gibt neuerdings auch noch einen Beyond Lifespan Newsletter. Der ist auch in den Shownotes. Da kommt einmal die Woche am Montag in der Früh neue Infos. Nicht nur in der Zusammenfassung von Podcasts, sondern auch andere neue Themen, spannende Studien, die wir uns angeschaut haben. Ein paar Einblicke hinter die Kulissen bei uns. Und genau, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, den Link findet ihr zum Beyond Lifespan Newsletter in den Shownotes. Ansonsten danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge, Max.
Ciao.
Ciao.